SWR 2 Forum.
Heute mit dem Thema das Ende der Plastikgabel. Was hilft gegen die Vermüllung der Meere? Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Mehrere Millionen Tonnen Plastikmüll landen jedes Jahr im Meer und weltweit wird immer mehr Plastik produziert. Die Folge: Ozeane werden zu gigantischen Müllkippen mit verheerenden Folgen für Fische, für Vögel und natürlich auch für die menschliche Nahrungskette. Kunststoff ist billig in der Herstellung und praktisch für die Verbraucher. Nutzen und wegwerfen, das ist die Regel. Nicht einmal ein Drittel der rund 26 Millionen Tonnen Plastikmüll, die jährlich allein in der EU entstehen, wird zur Wiederverwertung gesammelt. Jetzt will die EU-Kommission einzelne Wegwerfartikel, die besonders häufig als Müll im Meer landen und auch ohne die Verwendung von Kunststoff hergestellt werden könnten, wie Partygeschirr, Wattestäbchen oder Trinkhalme, verbieten. Ist das mehr als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein? Oder setzt jetzt ein Umdenken ein bei Herstellern und Verbrauchern? Ja, und gibt es überhaupt Alternativen zum Plastik mit besserer Ökobilanz? Darüber sprechen wir in diesem Forum am heutigen Internationalen Tag der Umwelt. Ich begrüße Dr. Benjamin Bongard. Er ist Teamleiter Ressourcenpolitik beim Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU, in Berlin. Herr Bongard, helfen die anvisierten Verbote aus Brüssel gegen die Vermüllung der Meere?
Ja, die anvisierten Verbote helfen selbstverständlich. Nicht umsonst hat man viel wissenschaftliche Arbeit da reingesteckt, zu untersuchen, welche Plastikpartikel und Artikel und Müllteile in den Meeren und an den Stränden zu finden sind. Aber, jetzt kommt das Aber, das ist natürlich nicht genug. Das ist aber die erste Maßnahme, die die Europäische Kommission jetzt auf den Weg gebracht hat, um mit dem Problem Kunststoff einmal zu beginnen und auch politisch damit anzufangen, konsistent darüber nachzudenken, wie geht man besser mit Kunststoff um.
Eine weitere Zahl, Herr Bongard, 60, wenn nicht sogar 80% des weltweiten Plastikmülls, der sich unter anderem in den Weltmeeren sammelt, stammt nicht aus Europa, sondern aus Asien. Europa steuert da nur im einstelligen Prozentbereich bei. Reden wir über reine Symbolpolitik?
Wir reden nicht über reine Symbolpolitik. Wir machen als NABU jährlich Coastal Cleanups, also sprich Strandsäuberungsaktionen auch an Stränden und Küstenteilen, die nicht von Touristen beeinflusst sind oder nicht direkt durch Touristen beeinflusst sind. Wir machen an allen deutschen Küstenbundesländern gemeinsam mit den Fischern Fishing for Litter, also dass die Fischer den Abfall, den sie im Netz haben, nicht wieder ins Meer werfen, sondern mit nach Hause bringen. Und überall da finden wir Abfälle und zu einem Großteil sind das Kunststoffe, über den Daumen gesagt 80%, das unterscheidet sich zwischen Nord- und Ostsee ein bisschen. Und genau an der Stelle müssen wir ansetzen, offensichtlich auch in Deutschland mit hochentwickelter Abfallwirtschaft und gutem Umweltbewusstsein in der Bevölkerung haben wir ein Vermüllungsproblem, was wir bis jetzt noch nicht in den Griff gekriegt haben.
Dr. Moritz Bonn ist Wirtschaftswissenschaftler beim wirtschaftsnahen Zentrum für europäische Politik in Freiburg. Herr Bonn, anders als die große Mehrheit der Öffentlichkeit haben Sie schon protestiert gegen die Pläne der EU und halten sie für weit überzogen. Warum?
Naja, also ich glaube, an der grundsätzlichen Definition des Problems besteht überhaupt gar kein Dissens. Also wir sind natürlich auch ganz klar der Meinung, dass viel zu viele Plastikabfälle in den Weltmeeren landen und dass da dringender Handlungsbedarf besteht. Die Frage ist doch nur, wie setzt man an diesem Problem an? Und schießt man nicht in gewisser Weise übers Ziel hinaus oder versucht man nicht an der falschen Stelle wirklich das Problem anzugehen? Wir reden ja hier teilweise über Verbote von einzelnen Produkten, die europaweit gelten sollen, vollkommen unabhängig davon, wo diese Produkte tatsächlich verwendet wurden, wo sie eingesetzt werden. Und das ist natürlich dann irgendwann auch der Bevölkerung oder auch den entsprechenden Unternehmen, die mit diesen Produkten handeln oder diese vertreiben, auch nicht mehr vermittelbar, wenn man vollkommen undifferenziert diese Produkte verbietet und gleichzeitig sieht, dass selbst innerhalb der Europäischen Union teilweise immer noch Abfälle vollkommen unstrukturiert, unorganisiert in die Natur gelangen. Also wenn man jetzt mal die nächsten Wochen und Monate sieht, wenn Menschen wieder in den Süden Europas vordringen als Touristen, dann werden sie das feststellen, dass dort, was weiß ich, Abfälle von Deponien direkt ins Meer gelangen oder aufgrund mangelnder Abfall Beseitigungsstrukturen ungeordnet eben in die Natur gelangen, dann ist es natürlich dem, ich sag jetzt mal, dem deutschen Familienvater vielleicht schwer erklärbar, dass er dann für den Kindergeburtstag keine Plastikstrohhalme mehr konsumieren kann, die er dann im Hausmüll sowieso entsorgen würde.
Das Herr Bonn, wir müssen gar nicht nach Griechenland gehen. Also auch in Deutschland werden ganz legal abgelaufene Lebensmittel mitsamt ihren Verpackungen geschreddert, um daraus Biogas zu machen. Die Reste landen in Flüssen und im Meer oder werden von Landwirten als Dünger auf die Felder gekippt. Das gehört auch nicht verboten.
Doch, natürlich überall da, wo Plastikabfälle in die Natur geraten, das muss verboten werden, das ist ganz klar. Und natürlich darf in keinster Weise irgendwo Plastikabfall, auf welche Art und Weise auch immer, irgendwie in die Natur kommen. Dafür sind einfach die Eigenschaften von Plastikabfällen zu gravierend, zu negativ. Und da muss auf jeden Fall was gegen getan werden. Aber wie gesagt, ich würde mir einfach wünschen, man würde stärker differenzieren. Nicht jedes Plastikprodukt ist automatisch ein Wegwerfprodukt oder ein Abfall. Und nicht jeder Plastikabfall landet in der Natur. Aber wenn man die aktuelle Debatte verfolgt, dann wird der Eindruck ermittelt, als ob jedes Plastikprodukt oder zumindest jedes Plastikeinwegprodukt auch automatisch in den Weltmeeren landet. Und das ist ja bei ordnungsgemäßer Entsorgung eben nicht der Fall.
Also, wir haben noch knapp 40 Minuten Zeit für jede erdenkliche Differenzierung. Mein dritter Gast in der Runde, Werner Eckert, Leiter der SWR-Umweltredaktion. Herr Eckert, es gibt weltweit zu viel Plastikmüll, darin sind wir uns alle einig. Helfen Verbote weiter?
Ja, die könnten schon weiter helfen, denn das ist ja eben ganz deutlich geworden. Es gibt unterschiedliche Ansätze, wenn es darum geht, diese Plastikmüll einzudämmen oder zurückzuholen. Die meisten setzen an, wie wir das eben gehört haben, am Ende der ganzen Kette, also nach dem Motto, ein Strohhalm oder ein Plastikhalm, das ist ja kein Strohhalm, ein Plastikhalm, der in der Entsorgung landet, ist ein guter Plastikhalm und der kann ja nichts Böses anrichten. Das geht immer davon aus, dass es eine lückenlose Entsorgung geben könnte und die gibt es offensichtlich nicht. Richtig ist, das Problem ist in anderen Staaten größer, aber wir in Deutschland haben auch Probleme. Das genannte Beispiel mit dem Biokompost ist nur eines. Gibt es auch bei Kläranlagen das Problem und auch wir vermüllen die Landschaft im Rhein. Es gibt eine Studie des Umweltforschungszentrums in Leipzig. Im Rhein schwimmen jährlich 580 Tonnen Plastik, überwiegend aus Deutschland, in die Nordsee. Also auch wir sind Teil des Problems, ein kleineres Teil. Aber wir haben eine zweite wichtige Funktion, wenn wir das bei uns geregelt kriegen, dann glaube ich, können andere was davon lernen. Und die Frage ist, ist das Recycling, was man da lernen muss, oder ist das Vermeidung? Unser Kreislaufwirtschaftsgesetz sagt eigentlich ganz konsequent, das Erste ist Abfall vermeiden und dann kommt Recycling verwerten.
Herr Bongard, ohne Kunststoff ist die moderne Welt nicht mehr denkbar. Gleichzeitig ist Plastik in der EU zum Angstbegriff mutiert. Liegt das also am Material oder daran, wie wir es einsetzen?
Das Material Kunststoff ist laut Branchenverband das Material des 21. Jahrhunderts und ich würde ergänzen, es ist auch das Problem des 21. Jahrhunderts. Selbstverständlich gibt es unglaublich viele Anwendungen, wo Kunststoff sinnvoll angesetzt ist, weil er zum Klimaschutz beiträgt, nämlich weil es ein leichtes, haltbares Produkt ist. Es gibt aber auch unglaublich viele Anwendungen, wo der Kunststoff auf die einmalige Nutzung ausgelegt ist, wo er eine Sollbruchstelle in einem Produkt darstellt, was sonst langlebiger sein könnte, aber in seiner Gesamtheit dann doch entsorgt wird und vernichtet wird. Das heißt, natürlich verwenden wir den Kunststoff an ganz vielen Stellen falsch. Es gibt auch ganz viele Stellen, wo der Kunststoff richtig verwendet wird. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Der Getränkekasten, der die Mehrwegflaschen trägt, der wird bis zu 100 Mal einfach so wiederverwendet. Das ist eine gute, kluge Kunststoffanwendung. Und sogar auch, wenn es bessere Dämmstoffe gibt und nicht welche, die mit Flammschutzhämmern gleich Giften versehen sind, dann trägt der Kunststoff dazu bei, unsere Häuser einzupacken und dass weniger Treibhausgase bei der Wärmeproduktion hergestellt werden. Also es gibt, man kann natürlich damit immer weitermachen und nicht aufhören, wie gut der Kunststoff ist. Ich glaube, das Entscheidende ist, der Kunststoff
auch im Öko-Hightech. Ne? Auch Elektroautos, Windräder, überall ist Kunststoff dabei.
Überall. Der Kunststoff nimmt auch überall zu. Das kann man an allen Zahlen nachlesen. Nur nochmal der Vollständigkeit halber, über 400 Millionen Tonnen weltweit werden produziert an Kunststoff. Aber Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff. Kunststoff, es gibt unglaublich viele Kunststoffarten, die auch an unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden. Es gibt Massenkunststoffe, sogenannte Polyolefine. Die sind die, wo wir uns drüber unterhalten, wenn wir über Verpackungen reden, wenn wir über das Recycling reden in massenhafter Art und Weise. Es gibt aber auch ganz besondere Spezialkunststoffe und sogar jede einzelne Kunststoffart ist nochmal versehen von einem Verarbeiter mit Zusatzstoffen, sogenannte Additive. Die machen den Kunststoff weich, geschmeidig, die färben den ein, die machen den in seinen Eigenschaften, verändern sie ihn, dass er zum Beispiel nicht brennt. Mhm. Und da müssen wir ran, selbstverständlich. Und das trägt dazu bei, dass insgesamt das Image des Kunststoffs leidet und das ist auch gut so.
Ich wundere mich immer ein bisschen, dass jetzt auch Umweltschützer zu Verteidigern von Plastik werden. Das ist eine seltsame Diskussion. Niemand, glaube ich, das hat man ja eben gerade gehört von Herrn Brongard, niemand macht Plastik schlecht. Darum geht es überhaupt nicht. Plastik ist in verschiedenen Formen wertvoller Stoff. Eigentlich müssen wir uns darauf konzentrieren, das Problem, das dieser Stoff oder diese Stoffgruppe erzeugt, zu lösen. Jeder, der was gegen Kunststoff sagt, gegen Plastikgabeln sagt, der ist schon automatisch irgendwie ideologisch aufgeladen sozusagen. Das ist Quatsch und davon müssen wir weg.
Man müsste ja aber auch schauen, was sind die Alternativen. Also wir tun ja auch immer so, wenn wir über Plastik reden, als wäre das praktisch die Alternative, nichts zu tun. Aber genau. Oft ist es ja so, dass wir zum Beispiel Verpackungen haben und dann brauchen wir alternative Verpackungen. Und da ist ja auch nicht unbedingt immer gesagt, dass die Alternative die bessere Verpackung ist, auch aus ökologischer Hinsicht. Mhm. Ja. Und natürlich müssen wir auch den Verbraucher irgendwie nicht ganz vergessen. Es gibt natürlich auch, wir haben jetzt lange über die positiven Eigenschaften von Kunststoffen geredet. Und das sind nicht nur die Hightech-Anwendungen, das sind zum Teil auch die einfachen Kunststoffprodukte. Das ist auch die Kunststofftragetasche, die ich bequem zusammenknüllen kann im Zweifel und dann eben in meiner Jackentasche verstecken kann, wenn ich abends noch einen Einkauf zu tätigen habe, die dann aber auch regenfest ist, die halt gewisse Popularität ja auch nicht ohne Grund hat, weil sie einfach relativ praktisch ist. Und ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen zu sagen, naja, das braucht man eigentlich alles nicht. Es ist nun mal die Lebenswirklichkeit vieler Menschen, diese Produkte zu nutzen. Mhm. Ich stimme natürlich zu, dass die trotzdem nicht immer richtig genutzt wird und finde, da müsste man viel stärker ansetzen, dass diese Produkte eben auch richtig genutzt werden und eben nicht so genutzt werden, dass es dann zu Umweltschäden kommt.
Aber dann ist doch ganz vernünftig, was die EU jetzt getan hat, dass sie diese Produkte, die nachweislich eben auch gar nicht eingesammelt werden,
also diese Plastik.
Ja, dieses Zeug, was Trinkhalme heißt oder Plastikgäbelchen, das wird ja nicht wirklich eingesammelt.
Ja, aber es kommt ja drauf an.
Also natürlich kann man das einsammeln, aber seien wir realistisch. Sie wollten den Verbraucher realistisch als Größe beobachten.
Es ist unrealistisch. Es kommt sehr stark, finde ich, auf die Anwendung an. Also wenn Sie zum Beispiel einen Strohhalm im Supermarkt kaufen, ja, oder eine Packung mit Strohhalm, weil Sie die zum Beispiel für den Kindergeburtstag verwenden, dann ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese Strohhalme in der Natur landen, relativ gering. Wenn Sie aber den Strohhalm als Teil einer To-Go-Verpackung sehen, der beispielsweise bei Fastfood-Restaurants oder bei Trinkpäckchen etc., dann ist die Wahrscheinlichkeit schon höher, dass der in die Natur gerät. Das heißt, man muss da schon differenzieren und das ist das, was ich eben mitteilen möchte in dem Zusammenhang, dass wir oft pauschalisieren und sagen, also ein Produkt, automatisch landet es in der Natur, weil der Verbraucher grundsätzlich nicht in der Lage ist, das ordnungsgemäß zu nutzen.
So, bevor wir jetzt nur über Trinkhalme sprechen, ich glaube, wir müssen über ein weitaus größeres Segment sprechen, nämlich eine Zahl, die mir begegnet ist. Wir Deutsche packen inzwischen 70% unserer Lebensmittel in Plastik ein, also, und das ist fast durchweg Einwegplastik, und jeder Deutsche verursacht jedes Jahr 37 Kilo Plastikmüll und damit deutlich mehr als im EU-Durchschnitt. Also bevor wir jetzt drüber reden, wie wir Müll vermeiden, möchte ich doch nochmal Herr Bongard eine grundsätzliche Frage stellen. Wie gehen denn solche Zahlen zusammen mit dem allgemein steigenden ökologischen Bewusstsein, von dem zumindest in der Theorie und in Westeuropa immer die Rede ist?
Ja, das ist ganz einfach. Also man ist sich bewusst über das Problem, kann es aber nicht selber ändern. Im Zeitalter der sozialen Medien und einer E-Mail ist es sehr einfach für Verbraucherinnen und Verbraucher, denjenigen, die sich entscheiden, welche Verpackung, welche Materialart sie für ein Produkt verwenden, denen mitzuteilen und zu sagen, ich bin nicht einverstanden damit. Das alte Instrument, was man früher immer kolportiert hat und gesagt hat, dann kauft das nicht, das merken die Einzelhändler und die geben das weiter an die Hersteller und wir stimmen ab an der Supermarktkasse. Das ist natürlich viel zu stumpf, dieses Schwert, was man da nutzen kann. Also viel wichtiger ist es, diejenigen, die in den Unternehmen, die an den Schaltstellen sitzen, da wo entschieden wird, welcher Kunststoff wird wofür eingesetzt und ist das überhaupt sinnvoll oder nicht, zu bestärken darin, eine ökologische Lösung zu wählen. Und dann bin ich auch raus aus dieser Falle. Die Konsumenten haben es irgendwie in der Hand. Man muss pauschalisieren, meiner Ansicht nach. Denn wenn der Kindergeburtstag am Strand stattfindet, dann ist auch da die Vermüllungsgefahr groß. Es gibt gute Alternativen, die sind erprobt, die kann das Ganze durchspülen. Man kann auch mal was weglassen, Abfall vermeiden. Also sprich, es gibt so ganz viele Ansatzpunkte und man muss schon mit dem Finger ganz klar da auf diejenigen zeigen, die es in der Hand haben. Und das sind nicht die Endverbraucherinnen und Endverbraucher. Das ist zu kurz gedacht. Gehen Sie nach einem Wochenende an einem Sonntagabend in einen Stadtpark, dann wissen Sie, wie Sie Endverbraucher mit Intellekt überzeugen können. Das geht gar nicht.
Herr Bonn.
Ja, man vielleicht nicht mit Intellekt, aber mit Sensibilisierung vielleicht schon. Ich meine, ich war jetzt gestern in Basel zufällig und da gibt es überall Schilder, wo die Menschen darauf hingewiesen werden, wo sie ihre Abfälle zu entsorgen haben. Und da werden auch Strafen angedroht und, soweit ich weiß, auch durchgesetzt. Ja, da werden auch Bußgelder verhängt. Ich wundere mich auch zum Beispiel, dass man darüber überhaupt nicht spricht. Es wird natürlich, die Dimension des Problems wird natürlich so groß gemacht, wie sie auch ist. Absolut. Aber es wird auf keinster Weise irgendwo mal der Verbraucher überhaupt in die Pflicht genommen, ihm mitgeteilt, dass das, was er macht, nicht richtig ist. Und letztendlich, wenn wir über das Verursacherprinzip sprechen, müssen wir es einfach sagen, hinter jedem Plastikteller, der in der Natur landet, ob im Park oder im Meer, steckt ein unachtsamer Verbraucher, der das eben verursacht.
Das finde ich eine interessante Ansicht. Ganz ehrlich, ich sehe den Verursacher da, bei dem, der den Plastikteller in Verkehr bringt.
Denn, ja, so ist es auch definiert, würde ich auch sagen.
Ja, denn das scheint mir ein großes Problem. Ich sehe es ganz anders. Die Verbraucher werden in aller Regel verantwortlich gemacht. Die kriegen ein schlechtes Gewissen eingeredet. Die sollen es über ihr Kaufverhalten richten. Das ist meiner Ansicht nach völlig falsch. Politik ist dafür da, dem Verbraucher zu helfen und den Herstellern zu helfen, richtige Wege zu gehen. Richtig heißt volkswirtschaftlich sinnvolle. Volkswirtschaftlich sinnvolle und nicht nur betriebswirtschaftlich sinnvolle Rahmenbedingungen zu setzen.
Aber Sie können doch letztendlich den Verbraucher am Ende nicht aus der Verantwortung lassen, weil der Verbraucher am Ende doch darüber entscheidet, wie er mit seinen Produkten, ob das jetzt Plastikprodukte sind, ob es andere Produkte sind, entscheidet doch am Ende der Kette der Verbraucher darüber, wie diese Produkte entsorgt werden.
Also so legitimieren die Amerikaner die Waffenpolitik nach dem Motto, der Verbraucher, nämlich der die Waffe besitzt, ist verantwortlich, wenn sie eingesetzt wird. Ich halte das für eine Ansicht, die man nicht teilen muss.
Herr Baumgart, darf ich vielleicht einen Einwurf? Also es gibt ja die sogenannte erweiterte Produzentenverantwortung in der EU. Und zwar auch für Verpackungen, für Elektrogeräte, für Altautos, für Öl etc. Dahinter steckt der Grundgedanke, dass die Hersteller zur Kasse gebeten werden und auch Aufgaben aufbekommen, dass die Produkte, die von ihnen in Verkehr gebracht werden, möglichst abfallarm sind. Und wenn diese mal zu Abfall werden, dass sie gesammelt werden, dass das finanziert ist, dass sie hochwertig verwertet werden.
Ist auch richtig so. Ist auch absolut richtig so.
Genau. Jetzt kommen wir zum Kernpunkt. Die erweiterte Produzentenverantwortung ist letztendlich eine finanzielle Verantwortung. Und überall in der EU, wo man hinschaut, ist diese finanzielle Verantwortung abgedeckt. Aber es hat nicht dazu geführt, dass weniger Verpackungen in den Verkehr gebracht werden.
Ganz genau.
Es hat auch nicht dazu geführt, dass hochwertiger verwertet wird. Und das ist der Anspruch. Und in Deutschland ist der Anspruch nochmal sehr viel komplizierter, denn diejenigen Unternehmen, die dafür verantwortlich sind, im Auftrag der Hersteller, die die Verpackung einsammeln und recyceln, stehen untereinander im Wettbewerb. Das führt dazu, dass der Preis natürlich für die Hersteller, für die Entsorgung recht gering gehalten wird. Und dann ist wenig Spielraum für Qualität, für hochwertige Verwertung. Und da haben wir dann sozusagen dieses Verursacherprinzip ad absurdum geführt. Da braucht man eine schärfere Stellschraube, die sagt, okay, ich brauche eine ökologische Vorgabe. Das kann sich jetzt 2019 neu justieren ein wenig, aber davon brauchen wir noch mehr.
Ja, aber letztendlich, wenn ich da kurz einhaken darf, letztendlich sind doch selbst die Hersteller und auch die Entsorgungsunternehmen vom Verhalten der Verbraucher in jedem Fall abhängig. Ja, ich kann doch, wenn ich als Verbraucher, unabhängig um welchen Abfall es sich jetzt handelt, diesen Abfall lieber in der Natur entsorge, als in die dafür vorgesehenen Abfallbehälter zu tun, dann bin ich doch als Hersteller nur begrenzt in der Lage, dagegen etwas zu tun. Das heißt, wir können doch jetzt nicht so tun, als wäre der Verbraucher vollkommen raus aus dem Spiel, aus der Verantwortung.
Herr Bonn, ich glaube, das haben wir, wenn ich reingehe, ich glaube, das haben wir verstanden. Also das ist ja im Grunde genommen eine ganz typische Argumentation der Wirtschaft. Der mündige Bürger soll entscheiden, was er kauft und die Industrie bedient letztlich was der Verbraucher möchte. Das ist, sagen Sie, letzten Endes ja dann doch vor allem billig und bequem. Die Frage ist, sehen Sie die Hersteller trotzdem in der Pflicht oder machen wir es doch konkret? Wie kann Europa weniger Plastikmüll produzieren?
Ja, also ich denke, auf jeden Fall sind die Hersteller in der Pflicht. Deswegen teile ich ja auch, Herr Bongertz hat es ja angesprochen, dass die Hersteller auch dafür wir dieses System auch finanzieren müssen, weil dadurch der Anreiz auch bei den Herstellern ist, weniger Plastik in Verkehr zu bringen, weil sie ja im Prinzip für die entstehenden Plastikabfälle, die dann auch ordnungsmäßig gesammelt werden, entsprechend auch je nach Menge auch ihren Beitrag zu leisten haben. Aber letztendlich, das hat eigentlich nichts mit den Abfällen zu tun, die tatsächlich in den Meeren landen, weil diese Abfälle werden ja gar nicht ordnungsgemäß gesammelt. Ja, das heißt, hier können wir den Verbraucher und nicht nur den Verbraucher, sondern auch natürlich die Gastronomie beispielsweise, die örtlichen Behörden, die können wir doch nicht aus der Pflicht nehmen, weil letztendlich sind die ganz maßgeblich dafür verantwortlich, dass zum Beispiel nicht so viele Abfälle über die Strände, über Kreuzfahrtschiffe, was auch immer, in die Natur geraten. Das hat gar nichts mit einem Konflikt zwischen Bürgern und Unternehmen zu tun, sondern das sind natürlich auch oft Unternehmen, die ja letztendlich diese Produkte anwenden, zum Beispiel in der Gastronomie. Nur die müssen doch letztendlich auch dafür sorgen, dass diese Produkte ordnungsgemäß entsorgt werden. Und die haben auch lokal einen Einfluss. Das heißt, ich will nicht nur an den mündigen Bürger appellieren, sondern ich will auch an die lokalen Behörden appellieren, dass sie zum Beispiel ausreichend Abfallbehälter aufstellen, dass sie informieren, dass sie die Bürger durch Kampagnen sensibilisieren. Und das ist ja auch ein Teil des Programms der EU jetzt in dem Richtlinienvorschlag. Das finde ich auch sinnvoll. Aber es greift aus meiner Sicht absolut zu kurz, einfach nur zu sagen, wir müssen nur beim Hersteller ansetzen und dort einige produktpolitische Maßnahmen durchführen, weil dadurch erreichen wir beim Verbraucher eigentlich gar nichts. Der Verbraucher wird sich sagen, okay, wenn die Produkte jetzt umweltfreundlicher sind, dann ist meine Hemmschwelle, diese Produkte in der Umwelt zu entsorgen, eigentlich noch viel geringer als bisher. Ja. Wenn ich weiß, Plastikbesteck wird jetzt ersetzt durch die Holzgabel, dann habe ich noch eine viel geringere Hemmschwelle, die letztendlich in der Natur zu
entsorgen ist. Ja, das schadet doch auch gar nichts. Also mal mit Verlaub, die Holzgabel tut dem Gartenbeet oder dem städtischen Beet am Ende gar nichts. Insofern ist das ein ungünstiger Vergleich. Also ich glaube, diese Fixierung darauf, dass der Verbraucher es am Ende machen muss, dass die Industrie über ein Recycling-System dafür sorgt, dass der Kunststoff schon nicht in die Umwelt gelangt, die hat dazu geführt, dass immer mehr Kunststoff produziert wird, das ist ja Fakt, dass immer mehr Kunststoff eingesetzt wird und dass auch die Menge an Kunststoff, die in der Natur entsorgt wird, durchaus wächst. Beispiel eben, Sie hatten das vorhin erwähnt, Herr Papsch, diese Verpackungen von Lebensmitteln, die sich dann eben im Kompost wiederfinden.
Ja, aber das ist doch nicht repräsentativ. Das Beispiel ist doch nicht repräsentativ, das, was Sie jetzt häufiger genannt haben. Das ist ja wirklich ein Chaosfall gewesen, der auch durch die Medien gegangen ist, aber das ist ja nicht repräsentativ für unsere Recyclingwirtschaft.
Gut, also und dann möchte ich nur zu Ende führen. Das sind 4000 Tonnen Kunststoff, die jährlich über den Kompost verteilt werden können auf deutschen Äckern, weil wir einen Grenzwert haben, einen legalen Wert von 0,5% Fremdstoffe, das ist in der Regel Kunststoff, im Kompost. Man kann versuchen, all diese Löcher zu stopfen, aber das ist so, als würden sie ein völlig durchlöchertes Sieb versuchen zu retten. Ich denke, das ist genau das Problem, das wir haben. Wir versuchen unablässig den Menschen zu erklären, alles gut, Recycling funktioniert, großartige Quoten. Und ich habe das auch lange so gesehen. Ich muss jetzt ganz einfach sehen, über die Jahrzehnte, man kann nie alles stopfen. Es wäre vielleicht wirklich mal an der Zeit, am Anfang der Kette, nämlich bei der Menge Kunststoff anzusetzen und nicht beim Recycling.
Versuchen wir es doch ganz vernünftig zu klären. Wie kann Europa weniger Plastikmüll produzieren, ist die Ausgangsfrage. Da sagt Herr Bonn, wenn ich Sie richtig verstehe, ein Großteil des Problems ist schon gelöst, wenn wir einfach das Plastik effektiver einsetzen. Da ist ja so das Zauberwort eben Recycling. Aber da sind wir Deutschen ja Weltmeister im Mülltrennen, stellen immer schön die gelben Tonnen vor die Tür und trotzdem nimmt die Plastikplage immer größere Dimensionen an. Das heißt, da läuft doch etwas schief.
Wenn Sie mich ansprechen, also aus meiner Sicht ist das ja kein Widerspruch. Also wir können natürlich immer über die Ökobilanz von Kunststoffen sprechen und fragen, wie umweltfreundlich sind denn Kunststoffverpackungen im Vergleich zu anderen Verpackungen? Aber wir müssen sie dann auch ein Stück weit trennen von der Diskussion um Meeresverschmutzung, weil die Abfälle, die ordnungsgemäß gesammelt werden, die landen in der Regel eben nicht in der Natur und eben auch nicht in den Meeren.
Nur genau das ist für Unternehmen zunehmend unattraktiv. Wenn Sie gute Unternehmen, die ökologisch was Gutes tun wollen, ansprechen, dann sagen die, das ist ein Motivator für mich, ne? Weil die Wahrnehmung, und das muss man ganz klar nochmal festhalten, der Meeresschützer, auch meiner Kollegen aus dem Haus, aber international, ist gigantisch. Was die geschafft haben, dass dieses Problem Abfall Littering und dann auch die Lösungswege zur Vermeidung, zur Wiederverwendung und zur hochwertigen Verwertung, dass diese überhaupt in so einer populären Art und Weise jetzt wieder diskutiert werden, das hätte vor 6 Jahren niemand gedacht, oder sagen wir mal 8 Jahren, niemand gedacht, das war eine Expertendiskussion. Und dass wir jetzt hier im Radio sitzen und uns über das Problem Kunststoff austauschen, das ist einzig und allein den naturschützerisch motivierten Meeresschutzbemühungen, auf die zurückzuführen. Und da muss man schon sagen, dass das ist schon was erreicht hat. Und das zeigt auch, wenn man grundsätzlich über dieses Problem spricht, kommt man auch zu guten Lösungen. Und vielleicht muss man auch nochmal festhalten, der aktuelle Gesetzgebungsvorschlag, der innerhalb eines Jahres jetzt in der EU verabschiedet werden muss, bis es EU-Wahlen gibt, der ist ja nur der Beginn einer Plastikstrategie, die die Kommission sich selbst gegeben hat im Dezember letzten Jahres. Und da will man dann auch einzelne Hotspots abarbeiten. Und das Problem Kunststoff, nur um das nochmal zusammenzufassen, das liegt nicht nur im Littering, sondern auch im Klimawandel. Jeder weiß heutzutage, dass die Mehrzahl der Kunststoffe aus fossilen Quellen kommt, also sprich aus Erdöl oder aus Erdgasen gemacht werden. Und wenn diese Kunststoffe auch in ein geordnetes Entsorgungssystem kommen, werden sie irgendwann in einer Müllverbrennungsanlage landen. Und diese Müllverbrennungsanlage setzt dann fossile Treibhausgase frei. Und wir haben ein ganz großes Problem, vor allen Dingen in Deutschland. Es gibt eine Steuerbefreiung von der Energiesteuer für verbrannte Abfälle. Das heißt, wir haben eine krasse Subventionierung von Klimawandel, starken Gasen und die eigentlich, also die Verbrennung von Kunststoffabfall ist in keinster Weise aus Klimawandelsicht anders zu beurteilen als die Verbrennung von Kohle oder Gas. Das heißt, wir müssen schon uns insgesamt dem Umweltproblem widmen und das tut die Europäische Kommission auch. Sie nennt nicht nur die Meeres- oder die Naturverschmutzung als Grund dafür.
Da muss man aber auch die gesamte Ökobilanz auch im Vergleich zu anderen Verpackungen dann eben auch aufschlüsseln und dann für jedes einzelne Produkt schauen, wo die Ökobilanz eben letztendlich besser ist. Ne?
Und, genau, bei Verpackungen, die ordentlich designt sind, auf Recycling ausgelegt sind, vor allen Dingen im Kunststoffbereich, spart man die Hälfte an CO2, wenn man sie mechanisch verwertet. Und die Verpackungen, die schwierig zu recyceln sind, das sind ja dann Verpackungen, die aus unterschiedlichen Kunststoffarten bestehen oder aus Kunststoffen, die mit Zusatzstoffen versetzt sind, die man nicht leicht mechanisch recyceln kann. Die werden direkt verbrannt und die anderen können mehrfaches Leben haben, genau wie beim Papierrecycling man das schon gewöhnt ist.
Wobei allerdings dieses Recycling ja behindert ist durch die niedrigen Weltmarktpreise, auch für fossile Brennstoffe. Also Recycler, die sich wirklich Mühe machen und die hochwertige Granulate herstellen, die erzählen ja, dass sie die gar nicht mehr absetzen können, weil eben fossile, neu gestaltete Plastik viel billiger ist, als welches aus Granulat erzeugt. Ist ja auch ein Grund, warum die Chinesen jetzt lieber selbst Plastik machen, als das Granulat oder die Rohware zu nehmen.
Ja, also Kunststoff ist natürlich ein sehr billiges Produkt. Deshalb wäre auch jede Kunststoffsteuer nichts, was irgendwie einen Kunststofferzeuger den Hahn abdrehen würde in der Produktion, sondern es wäre einfach ein zusätzliches Preissignal. Denke über das, was du da herstellst, nach und gib auch Alternativen wie einem Rezyklat eine Chance.
Darf ich nochmal die Verbrauchersicht sozusagen einflechten? Also um das nochmal überhaupt mal zu klären. Die EU will bestimmte Einwegplastikprodukte verbieten, also Wegwerfware, die nicht recycelt wird. Wie viel macht das überhaupt aus, dieses Segment an der gesamten Kunststoffproduktion? Lässt sich das überhaupt beziffern? Und umgekehrt, mir ist es auch schwer gefallen, verlässliche Zahlen zu finden, wie viel in Deutschland, geschweige denn in Europa, tatsächlich recycelt wird.
Also die Recyclingfrage ist immer so eine Definitionssache, aber ich fange mal an. Wir haben 6 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle, die in einem Abfallwirtschaftssystem in Deutschland landen. Davon ist knapp die Hälfte aus privaten Haushalten, die andere Hälfte aus Gewerbe und Industrie. Die werden in irgendeiner Weise behandelt, ob sie verbrannt werden oder recycelt werden. Es gibt eine besondere Regulierung in Deutschland zu den Verpackungskunststoffen. Warum? Weil 40% aller Kunststoffe Verpackungen sind und sogenannte schnell drehende Güter. Das heißt, die werden zu Verpackungen und werden dann zu Abfall. Das heißt, da hat sich der Gesetzgeber vor ein paar 20 Jahren gesagt, okay, in der Verpackungsverordnung regulieren wir auch diese Kunststoffe und die Verbundstoffe. Und an der Stelle müssen wir ansetzen und eine hochwertige Verwertung hinbekommen. Von diesen Verpackungskunststoffen werden zwischen 45% und 50% einer Recyclinganlage zugeführt. Das führt dazu, dass am Ende aus der Recyclinganlage natürlich nicht diese 45% 10% der erfassten Menge beziehungsweise der lizenzierten Menge nachher auch recycelt werden. Also die Recyclingzahlen sind eigentlich niedriger.
Sie sagen natürlich nicht. Warum natürlich nicht?
Naja, also vielleicht lass mich kurz noch ausführen. Das ist nicht das Problem. Ich finde es eigentlich wichtig, dass wir allen Menschen sagen, nur durch die getrennte Sammlung, die in den deutschen Haushalten stattfindet, ist überhaupt diese Zahl möglich. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger, die machen ihre Hausaufgaben. Wer seine Hausaufgaben bisher nicht gemacht hat, ist die Politik. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert mit einem Gesetz, was ab 1.1.2019 in Kraft tritt. Das ist das Verpackungsgesetz. Da sind nämlich höhere Recyclingziele da. Da sieht man jetzt schon, kann man jetzt schon beobachten, dass in der Recyclingwirtschaft mehr in bessere Sortieranlagen investiert wird und damit auch mehr Kunststoff recycelt werden kann. Dann werden sich diese Zahlen auch nach oben entwickeln. Und die dritte Gruppe, die ihre Hausaufgaben machen muss, das sind diejenigen, die die Kunststoffe in Verkehr bringen. Ich hatte eingangs gesagt, dass es sehr viele Kunststoffarten gibt, die sehr unterschiedlich in der Beschaffenheit sind. Und das sind meistens Betriebsgeheimnisse. Und diese Betriebsgeheimnisse, davon müssen wir loskommen. Wir müssen wissen, was in den Kunststoffen drin ist, damit wir sie entsprechend sortieren können und auch wieder recyceln können. Das geht technologisch. Nur das ist bisher eher so ein Dschungel, durch den man sich durchforstet, und wenn man mal was findet, dann recycelt man es auch.
Da bin ich ja ganz bei Ihnen, dass man zum Beispiel die Hersteller bestraft oder höher, also das will ja die EU-Kommission auch, das ist ja jetzt auch in der Diskussion, dass man eben, also wenn es um Verpackungen geht, die schwer zu recyceln sind, einer entweder dadurch, weil die Verpackungen aus mehreren verschiedenen Kunststoffen bestehen oder eben einfach ja aufgrund ihrer Form, ihrer Farbe schwer zu recyceln sind, dass die dann eben entsprechend auch einen höheren Beitrag zu leisten haben. Und ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz, dass man einfach diesen finanziellen Anreiz schafft, um eben gut zu recycelnde Verpackungen auch auf den Markt bringen.
Also das müssen wir vielleicht ein bisschen aufdröseln, was die EU-Kommission da vorschlägt. Also EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger hat eine Plastiksteuer ins Gespräch gebracht oder dann hieß es eine Art indirekte Plastiksteuer als Materialsteuer, also auf alle primären Rohstoffe, die aus Bergwerken oder Bohrlöchern stammen, eben nicht aus Recycling, wie das Öko-Institut vorschlägt. Und alternativ davon ist die Rede, dass Produzenten Verantwortung für die ökologischen Nebenkosten der Plastikschwänge übernehmen, sprich sie sollen zahlen bei der Entsorgung, beim Aufräumen. Herr Eckert, wie realistisch sind denn solche Vorschläge?
Was wir gesehen haben, ist, glaube ich, man kann das alles regeln bis zu einem gewissen Punkt, aber man kann es nicht in Wert setzen sozusagen. Also wir haben diese Recycling-Anstrengungen, aber das hatte Herr Bonn ja auch gesagt, es führt dann doch nicht dazu, dass ein nach 20 Jahren immer noch kein hochwertiges, eindeutiges oder qualitätsgesichertes Produkt am Ende da steht, das auch marktfähig wäre. Wir verbrennen über 2/3 halt dieses Plastikes am Ende dann doch. Und das in einem Kreislaufwirtschaftsgesetz, das eben seit weit über 20 Jahren sagt, Kunststoff vermeiden, verwerten, verbrennen. Wir stellen das Ding einfach auf den Kopf. Insofern finde ich es auch politisch gut, dass die EU-Kommission es anpackt. Sie ist aber in vielerlei Hinsicht einfach zu zaghaft. Denn nach so einer langen Zeit, da hat man einen Politikweg jetzt ausprobiert, finde ich, und da hat nicht zu einem Ergebnis geführt. Immer nur Recycling verbessern löst das Problem nicht.
Ich denke, wir müssen gar nicht so weit gucken. Wir können eigentlich in die deutschen Grenzen gucken. Wir haben ein Verpackungsgesetz, was nächstes Jahr in Kraft treten wird. Und da steht ein Paragraph drin und der sagt, dass ein Mindeststandard über die Recyclingfähigkeit definiert werden muss. Für die gesamte Branche, für alle Verpackungen, damit auch für Kunststoffverpackungen. Und im Moment gibt es gerade erbitterte Kämpfe darum, wie jetzt dieser Mindeststandard zur Recyclingfähigkeit denn bitte schön interpretiert wird, weil jeder stellt sich da natürlich was anderes drunter vor. In der Food-Industrie sagt man, ich brauche so eine komplizierte Verpackung, um die Haltbarkeit noch 3 Monate länger zu machen, damit das auch in meine Logistik passt. Und in der Non-Food-Industrie sagt man, ich brauche aber diesen schönen Glitzereffekt auf der Verpackung, damit ich überhaupt noch konkurrenzfähig gegenüber dem Chinesen bin. Und so schaukelt sich das natürlich hoch und diese Kämpfe zum Mindeststandard zur Recyclingfähigkeit werden jetzt ausgefochten. Und wir als Umweltschützer sagen dazu, wir müssen ganz klar richtig durchdeklinieren, was ist recyclingfähig in der derzeitigen Situation, wie funktionieren Sortieranlagen und Verwertungsanlagen. Das heißt, wenn jemand in der derzeitigen deutschen Sortierlandschaft nicht recyclingfähig ist, kann er nicht das Siegel recyclingfähig bekommen. Und dann muss man noch einen draufsetzen, diese Regulierung geht dann noch weiter. Wir werden jetzt in den nächsten Monaten beobachten, dass die Entgelte, die man an die dualen Systeme für Verpackungen abgeben muss, damit die einsammeln und dem Recycling zuführen, dass die differenziert werden müssen. Und zwar verpflichtend, sagen wir mal zum Beispiel, die Recyclingfähigkeit muss über 40% des Gesamtpreises entscheiden, ja, bei den dualen Systemen, weil sonst haben sie nachher die Recyclingfähigkeit, die zu 3% auf den Preis des dualen Systems, was das nimmt für sie als Hersteller, weil sie eine Verpackung bei dem registrieren. Und dann haben wir von der Recyclingfähigkeit gar nichts, dann gibt es keinen wirtschaftlichen Antrieb dazu. Das sind sozusagen die kleinen, feinen Stellschrauben, in denen fernab der öffentlichen Diskussion die eigentlichen Entscheidungen über die Menge und die Qualität des Kunststoffrecycling geführt werden. Und da muss man ganz genau hingucken. Und da muss auch der Staat ganz genau hingucken und der Gesetzgeber ganz genau hingucken. Was beschließe ich da und sind damit nur die Branchen zufrieden oder mache ich damit auch was Gemeinwohlorientiertes?
Herr Bonn, wozu ist die Industrie bereit? Welchen Beitrag leisten die Hersteller?
Ja, also ich denke, das hat ja Herr Bonn jetzt auch nochmal angesprochen, das ist der letzte Bereich, das ist ja das Thema erweiterte Herstellerverantwortung. Das heißt, wir brauchen eine Differenzierung je nach Recyclingfähigkeit der Verpackungen, wenn es darum geht, sich zum Beispiel am dualen System zu beteiligen. Das heißt, die Unternehmen, die recyclingfreundliche Verpackungen in den Markt bringen oder eben auch einfach weniger Verpackungen, die müssen letztendlich natürlich einen finanziellen Vorteil davon haben, im Gegenüber den Unternehmen, die das eben nicht tun und dann eben auch einen kleineren Beitrag leisten an der Finanzierung. Und die, die eben mehr machen, schwerere Verpackungen oder eben auch qualitativ schlechtere, wenn es ums Recycling geht, die müssen einen höheren Beitrag zahlen. Und ich glaube, worüber wir noch viel zu wenig geredet haben, wir haben ja über das Thema Sortierungen gesprochen, sind eben die Möglichkeiten im Bereich Pfandsystem. Auch wenn wir mal über Deutschland hinwegschauen, ich glaube, dass es eine große Erfolgsgeschichte gewesen ist, dass wir auf Getränke-Einwegverpackungen ein Pfandsystem haben. Das hat die Sortierung extremst verbessert und natürlich auch die Qualität der gesammelten Abfälle so gesehen, die ja dann, man kann ja sagen, das sind ja Ressourcen, auch extrem erhöht. Und da müssen wir, glaube ich, nicht nur deutschlandweit hin, sondern europaweit hin. Ich glaube, dass wir das in Deutschland auch noch weiter ausbauen können, dass wir das vielleicht ausweiten können auf andere Produkte. Und ich glaube, dass das auch ein ganz starkes Signal in den Rest Europas sein muss, dass man gerade über Pfandsysteme, zum Beispiel bei Getränkeverpackungen, eine ganze Menge erreichen kann.
Das sieht ja auch die Kommission vor, dass Pfandsysteme gerade auf diese Getränke-Einwegverpackung einen Weg sind, ein Problem anzugehen. Ich habe nur, um mal deutlich zu machen, wie komplex letztlich die Zusammenhänge wirklich sind, gerade das Pfandsystem als Beispiel dafür, dass man ohne eine CO2-Steuer, eine Steuer auf fossile Brennstoffe ganz grundsätzlich möglicherweise gar nie zielführend arbeiten kann. Denn diese berühmten Einweg-Pfandflaschen haben ökologisch einen Vorteil, wenn sie über lange Strecken transportiert werden. Lange Streckentransporte sind aber eigentlich ökologisch auch wiederum nicht sinnvoll. Das braucht nämlich viel Sprit, ganz egal, wie Sie das gestalten. Also wir haben jetzt folgendes Dilemma. Wir können sagen, das Mineralwasser wird einmal durch Europa gekarrt mit Hilfe ganz leichter Einwegflaschen. Dann ist das ökologisch besser, als wenn wir schwere Glas-Mehrwegflaschen nehmen. Aber ökologisch sinnvoll wäre eigentlich, die Glas-Mehrwegflasche in einem sehr engen Umfeld zu transportieren. Das ist unterm Strich, glaube ich, ziemlich unstrittig das Beste. Und statt darauf hinzuarbeiten, suchen wir jetzt eine Lösung, die dazu führt, dass Flaschen weltweit gehandelt werden können. Das ist für mich das Widersinnige daran. Wir versuchen, ein Problem zu lösen, Plastik, und handeln uns tausend andere, nämlich Transport-, Logistikprobleme ein.
Ja, aber die Frage ist ja mal, was vergleicht man? Also man kann natürlich immer einen, ich sage jetzt mal, utopischen Zustand anstreben und sagen, da möchten wir sofort hin. Nein. Oder man kann ja erstmal den Status quo nehmen und sagen, wir haben zum Beispiel in vielen Ländern der EU keine Pfandsysteme. Und wir sehen gerade, da sind wir auch wieder beim Thema Abfall in den Meeren, wir sehen eben, dass viele Einwegplastikflaschen, die gibt es ja jetzt bereits. Es ist ja nicht so, dass wir die erst erfinden müssen in diesen Ländern. Die sind ja da. Und da wäre es ja ein erster Schritt zu sagen, damit die ordnungsgemäß gesammelt werden kann und auch sortenrein gesammelt und dann auch verwertet werden können. Also man muss ja einen Schritt nach dem anderen gehen. Also ich glaube, man sollte nicht Maßnahmen verteufeln, nur weil es vielleicht noch theoretisch noch bessere Möglichkeiten gibt.
Ne? Also ich würde mich freuen, wenn im Zuge der Europawahl und der neuen Kommission es eine Initiative gäbe für Mehrwegpoolflaschen, die EU-weit funktionieren und nicht nur innerhalb Deutschlands. Wir kennen als Poolflasche, das sind diese Mineralbrunnenflaschen, die so diese Perlen haben, oder die klassische Bierflasche in unterschiedlichen Formaten. Die haben den Vorteil, dass sie unter den unterschiedlichen Abfüllern ausgetauscht werden können, ohne dass diese zum Originalabfüller zurücktransportiert werden müssen. Und da steht dann nicht ein kleiner Firmenname drauf oder so. Ja, die Erfassungsmenge bei Einwegflaschen ist hoch durch das Pfand. Das ist bei Mehrwegflaschen aber schon immer der Fall. Denn das Pfand macht eben diesen ökonomischen Anreiz für Verbraucherinnen und Verbraucher, die Flaschen zurückzubringen. Es ist sicherlich auch interimsmäßig sinnvoll, ein Einwegpfandsystem in anderen Ländern einzuführen, wo es das nicht gibt, wo es ein Littering-Problem mit den Flaschen gibt. Aber die Verwendung in Deutschland von den Geldern, die über die nicht zurückgegebenen Flaschen eingesammelt werden. Das sind Profite, die derzeit bei Abfüllern und Einzelhändlern landen. Das sind 180 Millionen Euro im Jahr. Da haben wir eine Studie als NABU letztes Jahr zu veröffentlicht. Das heißt, wie man das macht, ja, oder ob man den sogenannten Pfandschlupf, das ist dieses Mal dieser Pfandbetrag, der nicht zurückgegeben wird, weil eine Flasche ausnahmsweise im Restmüll landet oder so, ob man das zur Förderung eines Mehrwegsystems einsetzt oder zur Subventionierung eines Sektors, der in Einweg abfüllt, aber besser in Mehrweg abfüllen könnte, das sind schon entscheidende Fragen. Da muss man ansetzen. Da muss man auch in anderen Ländern, wo man vielleicht diese Möglichkeit noch hat, nochmal die Weichen ganz anders stellen. Und lassen Sie mich noch einen zweiten Punkt bringen, den ich vorhin nicht angebracht habe, zur Qualität von Recyclingkunststoffen. Die hat man. Man hat eine hohe Qualität, wenn man Pfandsysteme hat. Es ist aber nicht so, dass wir aus dem gelben Sack heutzutage nicht hohe Qualitäten raussortieren können. Wenn die Kunststoffarten überschaubar sind und auch von der Qualität vergleichbar sind, hat man sehr gute Qualitäten. Man muss sie nur als Hersteller in den Markt bringen und als Hersteller auch nachfragen. Und diesen Teufelskreis, den muss man einfach durchbrechen und das wird über kurz oder lang geschehen, dann braucht man sich nicht mehr dahinter zu verstecken, dass es eigentlich nicht geht und man das nicht einkaufen kann.
SWR 2 Forum, was hilft gegen die Vermüllung der Meere mit Plastik? Unser Thema heute, reden wir über einen Zeitplan, also bis zu einer möglichen Umsetzung der Brüsseler Pläne können Monate, ja Jahre vergehen. Erst die Abstimmung mit dem EU-Parlament, dann die nationale Umsetzung in den EU-Staaten. Fakt ist, die EU will Zugpferd sein. Aber kann das überhaupt funktionieren? Wir reden ja über weltweite Dimensionen. Oder ist das Umweltpolitik ja letztlich vom hohen Ross? Wir Europäer können uns so eine Politik leisten, andere Länder nicht. Da ist kein Geld, da ist kein ökologisches Bewusstsein vorhanden.
Also ich glaube schon, dass es auch in anderen Ländern mittlerweile ein Bewusstsein einsetzt. Also China ist ja da ein Beispiel. Mit steigendem Wohlstand steigt in der Regel auch das Umweltbewusstsein und auch in China oder in anderen ostasiatischen Ländern hat keiner Interesse, in müllverseuchten Gewässern zu baden oder auch der Umweltschutz, der Naturschutz spielt dort eben auch eine zunehmende Rolle. Von daher glaube ich schon, dass es auch ein, ähnlich wie beim Klimawandel, auch ein steigendes Bewusstsein gibt weltweit. Und ich glaube, das ist tatsächlich das dringendste Problem, dass zu viele Abfälle in die Meere gelangen und dort ist auch der Hebel anzusetzen. Ja? Also man braucht erstmal in vielen dieser Länder geeignete Abfallwirtschaftssysteme, so wie wir sie weitestgehend in Europa, aber auch dort nicht überall funktionsfähig haben. Und das ist, denke ich, der erste Schritt, der effektivste Schritt, um dort tatsächlich diese extremen Eintragungen von Abfällen in die Meere zu verhindern.
Ja, man kann vieles richtig machen. In der EU ist es eigentlich deshalb interessant zu beobachten, weil wir ja sehr unterschiedliche Entsorgungsstandards und Strukturen haben. Wenn Sie sich das EU-weit angucken, dann gibt es Länder, die immer noch sehr viel deponieren, wo auch sehr viel EU-Recht nicht unbedingt zu 100% Vollzug erfährt, also sprich durchkontrolliert wird, ob das auch tatsächlich der Fall ist. Das heißt, es ist schon richtig, wenn die EU hier vorangeht. Und was man ja nicht unterschätzen darf, jetzt gerade bei dieser Einwegplastik-Richtlinie, die ist relativ schnell zu beschließen. Die muss bis in einem Jahr von den Mitgliedstaaten, vom EU-Parlament und von der Kommission zusammen beschlossen sein. Da muss es eine Einigung geben. Dann wird es 2 Jahre dauern, bis die in nationales Recht umzusetzen ist. Und die ist deshalb so interessant, weil sie Verbote beinhaltet. Die EU-Verträge sehen das vor. Und wenn man das dann extrapoliert und sagt, weltweit gibt es noch nicht mal eine Abfallwirtschaft, noch nicht mal Geld, um eine Abfallwirtschaft zu finanzieren, geschweige denn zu kontrollieren, dann ist es ein zwingender Schritt, der auch in vielen Entwicklungsländern tatsächlich schon gegangen ist, wo man sich nicht anders zu helfen weiß, als ein Verbot von XY oder Z.
Herr Eckert, ganz kurz zum Schluss.
Ja, also ich glaube zum einen, dass es nicht zwingend, dass es binnen eines Jahres passiert. Es kann genauso gut sein, dass das Ganze scheitert. Sehe ich das falsch?
Nein, haben wir nicht absolut nicht. Haben Sie recht.
Absolut, das kann scheitern. Das also ich,
kann scheitern, ist ja
ich glaube noch lange nicht. Ich glaube noch lange nicht, dass das in diesem Jahr passieren wird. Das Zweite ist, ja, ich glaube, dass ein Vorbild gut wäre, auch wenn wir nicht die Masse an Plastikmüll produzieren in Europa oder in die Meere entlassen. Das tun andere, das ist absolut richtig. Wir haben in anderen Gebieten beim Klimaschutz, bei der Förderung der Erneuerbaren gezeigt, wie wichtig das ist, dass Staaten, die sich das leisten können, das haben Sie schon richtig gesagt, das auch machen, damit zum Beispiel die Kosten für Entwicklung und für Systeme sinken. Das haben wir bei Solar geschafft, das können wir auch im Bereich Kunststoff durchaus vormachen und dann haben alle auf der Welt was davon.
SWR2 Forum, das Ende der Plastikgabel. Was hilft gegen die Vermüllung der Meere? Das war das Thema heute mit Dr. Benjamin Bongard. Er ist Teamleiter Ressourcenpolitik beim Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU in Berlin. Dr. Moritz Bonn ist Wirtschaftswissenschaftler beim Zentrum für europäische Politik in Freiburg. Und mit Werner Eckert, Leiter der SWR Umweltredaktion in Mainz. Ganz herzlichen Dank in die Runde. Die Gesprächsleitung hatte Gregor Papsch.